Hi, ich bin Parshad.
Und ich bin Marc Augustat.
In unserem Podcast Phänomenal Paranormal gehen Marc und ich den unerklärlichsten Dingen auf den Grund.
Es geht um Poltergeister, verfluchte Hotels, komische Puppen,
Schlafparalysen und vieles mehr. Und wenn Marc und ich mal nicht weiter wissen, dann machen wir eine Sache sehr, sehr gut. Und zwar ist es, Witze zu reißen über Geister.
Und wir holen uns Expertinnen und Augenzeuginnen rein, die uns die Fälle aus den verschiedenen Perspektiven beleuchten.
Jeden Freitag bei Podimo und überall, wo es Podcasts gibt.
Hört doch mal rein, wir würden uns freuen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Fohlenfutter-Podcasts. Am Mikrofon, wie immer, ich, Carsten Kellermann, und in Düsseldorf sitzend Yannick Sorgatz. Hallo Yannick.
Hallo Carsten.
Ja, wir sprechen über ein außergewöhnliches Ereignis, über den zweiten Sieg überhaupt gegen das Fußballprojekt aus Sachsen, genannt RB Leipzig. Und wir sprechen vor allem auch über ein richtig gutes Fußballspiel, was wir gesehen haben seitens vor allem der Gladbacher. Und Yannick, wir sprechen dann mit unserem Gast über das nächste Spiel der Borussen.
Ja, das glaube ich für den nächsten Gegner Eintracht Frankfurt nicht das Allerwichtigste ist in dieser Saison. Das Wichtigste bislang steht am Donnerstag für Eintracht Frankfurt an. Also wir nehmen hier gerade am Dienstag auf und vielleicht ist es dann sogar schon vorbei. Das Europa League Halbfinal-Rückspiel gegen West Ham United. Ein 2:1 Erfolg gab es im Hinspiel. Also vielleicht spielt Borussia gegen einen Europa League Finalisten und wie dessen Saison abseits der großen Europa-Tournee auch gelaufen ist unter Oliver Glasner, dem Nachfolger Adi Hütters, und wie er Borussias Entwicklung unter Adi Hütter sieht, das erzählt uns Nick Steiger vom Spielmacher-Podcast.
Und nachdem dieser Nick Steiger seinen Tipp abgegeben hat für das Spiel, werden wir auch unsere Tipps abgeben und vor allen Dingen dann darüber sprechen, wie Adi Hütter im vorletzten Spiel dieser Saison, vorletzten Bundesligaspiel, seine Mannschaft formieren wird und uns Gedanken darüber machen, wer denn beispielsweise den gesperrten Manu Koné ersetzen wird.
Ja, Nico Elvedi auch gesperrt, also leibhaftige Folgen des Sieges gegen Leipzig, dass da umgebaut werden muss. Und ja, bevor es jetzt gleich losgeht, der gewohnte Aufruf an euch, wenn ihr Kritik, Anmerkungen, Fragen, Themenideen habt, gerade auch für die Zeit jetzt dann nach der Saison, für die Sommerpause, schreibt uns gerne Mail an fohlenfutter@rheinische-post.de. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, folgt uns, abonniert den Fohlenfutter-Podcast bei dem Podcast-Client auf eurem Smartphone, bei Spotify, wo auch immer das geht. Und dann verpasst ihr keine Folge mehr. Und die neue, aktuelle, beginnt jetzt.
Rheinische Post Podcasts. Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach.
Ja, Carsten, am Montagabend haben fast so viele Leute wie auf dem Bökelberg passten, einem wirklich seltenen Ereignis beigewohnt. Borussia Mönchengladbach hat ein Spiel gegen RB Leipzig gewonnen. Im 12. Anlauf erst das zweite und ich glaube, warst du beim ersten auch schon da?
Natürlich, klar. Das 1:0 in der vergangenen Saison durch Hannes Wolf.
Der Leipzig-Besieger nun auch noch erhöht auf 3:1 und nicht nur das, sondern auch wirklich, das muss man sagen, eine der besten Saisonleistungen gezeigt. Jetzt ist die Frage, hättest du das noch für möglich gehalten?
Ja, ich hatte ja vorher ein 2:2 für möglich gehalten, also hatte ich die Gladbacher nicht so chancenlos eingeschätzt, wie sie waren, auch wenn die Leipziger in meinen Augen im Moment vielleicht mit den besten Fußball in der Bundesliga spielen, aber die Gladbacher haben gezeigt, und das haben sie ja schon oft gegen Leipzig gezeigt, ich erinnere mich an ein schönes 2:2 damals in Leipzig, das wir damals auch zusammen gesehen haben, an ein weiteres 2:2, zwei Spiele, in denen Gladbach da auch schon spielerisch ebenbürtig teilweise sogar besser war, Leipzig war da noch mehr in dem alten RB-Fußball unterwegs, aber jetzt kam eben diese Leipziger Mannschaft mit verändertem Ansatz, mit viel Ballbesitz, Fußball, aber die Gladbacher haben, ja, muss man eigentlich so sagen, Leipzig den Schneid abgekauft und mir hat das Spiel wirklich richtig gut gefallen, weil beide gekämpft haben, du hast bei beiden gesehen, dass viel Fußball in den Mannschaften steckt, beide haben doch immer versucht, aufs Tor zu spielen und Gladbach hat insgesamt dann einfach das bessere Spiel gemacht und in meinen Augen völlig verdient 3:1 gewonnen, denn immer zu den richtigen Zeitpunkten zu treffen, hat nicht nur was mit Glück zu tun und dieses Mal wurde ja dann auch fortgeführt, was in der ersten Halbzeit vorbereitet wurde nach einer schwachen Phase nach Beginn der zweiten Halbzeit, aber dann hat man sich gefangen und das war das große Plus des Spiels.
Ja, also alle drei Tore ja jeweils zu wirklich Gladbach-untypischen Zeitpunkten. Man geht früh in Führung, 17. Minute. Man kommt fast mit dem Pausenpfiff zurück nach dem Ausgleichstreffer, geht wieder in Führung. Und dann das entscheidende Tor, das 3:1 in Unterzahl. Also in der Kombi wirklich selten beide Halbzeiten gewonnen. Das hatten wir, war auch ein Thema diese Saison. Jetzt gelingt es dann wirklich mit 10 Mann. Jonas Hofmann, über den wir gleich noch sprechen würden, Doppelpacker, Spieler des Spiels, Brill Embolo setzt die Torserie fort. Es war ziemlich viel drin und bevor wir jetzt weiter loben, erstmal die Frage, was hatte das Spiel denn vielleicht so für Haken und irgendwelche Fortsetzungen von Schwächen, die wir so in den letzten Wochen besprochen haben?
Ja, zum einen, dass die Leipziger gleich mit der ersten Torchance gleich auch getroffen haben, weil die Gladbacher in der Vorwärtsbewegung in Person von Florian Neuhaus den Ball verloren haben und die Leipziger dann mit zwei Pässen im Prinzip bis vors Tor gekommen sind, Nkunku dann abgeschlossen hat, so wie man ihn im Moment kennt, sehr sicher und ja, eben erfolgreich. Ja, und dann war eben diese Schwächephase zu Beginn der zweiten Halbzeit, als natürlich eine Leipziger Mannschaft auf den Ausgleich gedrängt hat beim Stand von 1-2, aber da haben die Gladbacher einfach diesen Mut, der in der ersten Halbzeit da war, selber Akzente zu setzen, das eigene Spiel im Vordergrund zu sehen und immer zu versuchen, es auch aufzuziehen. Das hat mir da dann doch gefehlt und dadurch kommt natürlich eine Mannschaft wie Leipzig dann zu ewigem Ballbesitz und das war ja sehr, sehr gut nachzuvollziehen, dass Leipzig den Ball hatte, denn es gab ja diese Trillerpfeifenaktion der Gladbacher Fans, initiiert vom Gladbacher Fanprojekt und ja, da hat man dann halt immer gehört, dass Leipzig den Ball hatte und es war dann eben sehr trillerpfeifig im ersten Teil der zweiten Halbzeit. Aber, und das ist das Gute daran, die Gladbacher haben dieses Mal standgehalten, anders als es war, als sie zum Beispiel in Freiburg gespielt haben, als Freiburg dann schnell getroffen hat, zum Ausgleich kam. Dieses Mal haben die Gladbacher zugeschlagen, du hast es beschrieben, und das war der große Unterschied. Aber wie gesagt, das hat auch Adi Hütter angesprochen, diese Schwächephase nach der Pause, die hat dann doch Leipzig wieder ins Spiel gebracht und verhindert hat es dann am Ende Jan Sommer.
Ja, und da sind wir natürlich auch wieder beim Thema Spielglück, obwohl ich fand, dass es in den entscheidenden Situationen eher die Abwesenheit von Spielpech war. Also Sommer hält halt die Bälle. Es gibt dann den kann, wenn es sein muss, Elfmeter gegen Bensebaini nicht. Wobei man ja auch sagen muss, in der ersten Halbzeit für mich ganz klar Gelb-Rot gegen Guardiol von RB Leipzig, der zwar nur zweimal gefoult hat, aber wirklich zweimal sehr deutlich, sehr hart. Also einmal taktisch, einmal auf den Fuß von Jonas Hofmann, der sich zum Glück für Gladbach nicht verletzt hat in der Szene. Also ja, da fand ich die Argumentation, wenn er da nicht schon Gelb gehabt hätte, dann sieht er Gelb. Irgendwie kompliziert und wenig nachvollziehbar. Ja, und so stand es dann halt noch 2-1, als die Szene kam. Naja, eine mit Seltenheitswert, weil es der erste Gladbacher Platzverweis seit mehr als einem Jahr war, seit Jan Sommer in Berlin. Aber, das hast du ja auch schon in einem deiner Texte geschrieben und wir haben vorhin drüber gesprochen, im Prinzip ist Nico Elvedi mit seiner Notbremse auch ein Hauch von Matchwinner.
Ja, weil er ganz einfach die riesige Torchance, die sich für einen Nkunku dann wahrscheinlich ergeben hätte, der wäre alleine aufs Tor zugelaufen, verhindert hat. Also im Nachhinein, Adi Hütter sagt, ja, man weiß ja nicht, vielleicht hätte Nkunku auch vorbeigeschossen, möglicherweise hätte Jan Sommer gehalten, aber es wäre auf jeden Fall eine riesige Torchance geworden und naja, da in der Situation den Ausgleich zu bekommen, das wäre schon schwierig geworden, glaube ich. Dann hätte Leipzig das entscheidende Übergewicht bekommen. So gesehen hat sich Nico Elvedi dann ein wenig geopfert in der Szene, hat sich die rote Karte eingehandelt, die seine Saison, die Kollegin Hanna Gobrecht hat sich ja damit ein bisschen auseinandergesetzt, hat auch sogar kurz noch mit Nico Elvedi gesprochen im Borussia-Park, ja, die seine Saison dann wohl beenden wird, weil ich könnte mir gut vorstellen, dass er diese zwei Spiele wohl gesperrt sein wird, die jetzt noch ausstehen. Ärgerlich.
Da war wenig Chance und versucht, den Ball zu spielen. Deswegen, ja, und es gab ja auch keinen Elfmeter. Ich glaube, das ist ja, wenn wirklich der Versuch da war, den Ball zu spielen, es dann die Notbremse gibt und einen Elfmeter. Aber da das nicht der Fall war, zwei Spiele und damit nicht das 200. Bundesligaspiel in dieser Saison, sondern aller Voraussicht nach erst in der nächsten.
Ja, das spart er sich dann auf. Und ja, aber wie gesagt, die Gladbacher haben dann auch, und das war ja das Besondere, man hätte ja denken können, so wie die Saison oft gelaufen ist, dass jetzt der Einbruch kommt, dass möglicherweise der folgende Freistoß gleich irgendwo im Netz landet zum Ausgleich, Gladbach dann noch das 2-3 bekommt. Das wäre ja so, und wahrscheinlich, wenn man jetzt so ein Comic gehabt hätte, wäre wahrscheinlich in vielen Sprechblasen über den Köpfen der Leute im Borussia Park, der ja, ja halt schon ein paar Lücken noch aufgewiesen hat,
Bökelbergig
besetzt war, aber eben die Größenordnung vom Borussia Park hat. Naja, wenn viele Sprechblasen halt gewesen, oh mein Gott, jetzt gibt's wieder ne, wie immer, wir kennen das. Aber die Gladbacher haben sich wieder berappelt und haben dann selber Akzente gesetzt. Jonas Hofmann war da der mit dafür verantwortlich war, hat immer wieder angelaufen, hat immer wieder versucht, die anderen mit nach vorne zu ziehen. Und das war das Entscheidende. Und genau das will ja auch Adi Hütter sehen, dass man mutig an die Sache herangeht. Und das wurde belohnt mit dem 3:1. Ein Tor, was von daher besonders war, weil es eben wunderbar vorbereitet war, mit Bedacht. Florian Neuhaus eben noch kritisiert, jetzt werde ich ihn loben, hat da den Angriff ein wenig angehalten, auf Stopp, die Stopptaste gedrückt, hat dann genau geschaut und hat dann nach vorne gespielt und Jordan Bayer damit in die Position gebracht, Jonas Hofmann zu bedienen. Ja, das war die richtige Mischung aus Kontern, aus Gladbach Ballbesitz, Fußball und dann eben aus der Konsequenz, die an Jonas Hofmann im Moment hat.
Ja, diese 13 Minuten zwischen Platzverweis und 3:1, die haben mich wirklich beeindruckt, weil Leipzig auch nur einen Torschuss hatte. Es war dieser Freistoß von Nkunku. Man hat es ansonsten dann mit Marvin Friedrich, der für Lars Stindl kam, hinten geschafft, wirklich so stabil zu stehen wie vorher in der zweiten Hälfte mit 11 Mann nicht. Und dann der eigentlich einzige und gelungenste Angriff dieser Phase. 29 Sekunden hat er gedauert, obwohl es nur 6 Pässe gab. Das heißt, es zeigt, wie Florian Neuhaus das Ganze im besten Sinne verschleppt hat. Balleroberung ja auch in der eigenen Hälfte noch. Und dieser Angriff bestand aus 6 von 25 erfolgreichen Pässen, die Gladbach überhaupt noch zum Mann gebracht hat nach dem Platzverweis. Also das ist effizienter geht's in dem Fall kaum. Ballbesitz nach dem 3:1 14%. Aber auch das hat man irgendwie gut über die Runden gebracht. Wenn nötig war Jan Sommer da. Und wir haben ja nun wirklich schon viele Führungen im Borussia Park gesehen und gedacht, naja, wenn jetzt einer reinfällt, dann wird's aber hier eng und so weiter. Aber das war echt mal eine wirklich souveräne Schlussphase. Also man ist fast schon sprachlos.
Ja, vor allen Dingen, man darf ja nicht vergessen, gegen wen Gladbach da gespielt hat. Klar, gegen ein absolut ungeliebtes Fußballprojekt, gerade bei den ganz traditionellen Fans. Aber vor allem gegen eine sehr, sehr starke Mannschaft. Wenn man sieht, welche Einzelspieler da waren, was diese Einzelspieler können. Domenico Tedesco, der Leipziger Trainer, war extrem sauer. Das hat man gemerkt, weil seine Mannschaft nicht ihr Potenzial da entwickelt hat. Ja, kaum mal in die Situation gekommen ist, klare Abschlüsse zu haben. Das ist ja eigentlich immer das Ziel des Leipziger Fußballs, da möglichst das Tor des Gegners unter Dauerbeschuss zu nehmen. Die eine oder andere Chance war da. Jan Sommer hat großartig gehalten. Aber insgesamt für einen solchen Gegner ist es dann doch relativ gut abgelaufen für Gladbach. Und wichtig war vor allem, dass auch immer wieder, da komme ich nochmal auf Jonas Hofmann, der ja kurz vor Schluss, als es richtig brannte hinten, auch nochmal Anlaufaktionen gegen Peter Gulaschi, den Torwart der Leipziger, hatte und damit auch das Zeichen gesetzt hat. Kommt Jungs, lasst euch da nicht eindrängen. Wir müssen hier ein bisschen nach vorne machen. Und vielleicht waren das auch so die Zeichen, die den Leipzigern ganz klar gezeigt haben, ja, das wird heute schwierig, die Gladbacher nochmal zu kippen. Und genau dieser Mut, dieses Präsenzsein auch in einer schwierigen Situation, fand ich, war das das Entscheidende in diesem Spiel, ganz einfach.
Ja, und wirklich in Unterzahl. Und ich habe mir mal alle Unterzahlsituationen seit der Relegation angesehen. Es werden alle staunen vielleicht und denken, was hat er sonst noch gemacht bisher seit Spielende? Aber es waren gar nicht so viele. 21. Platzverweis seitdem. Und diese Kombi, sowohl in Unterzahl ein Tor zu schießen, also diese Phase zu gewinnen, als auch das Spiel zu gewinnen, gab es seit der Relegation nur ein einziges Mal. Ich glaube, ich habe es dir vorhin schon gesagt, ne?
Darmstadt,
genau. Das 3:2 gegen Darmstadt, als wer wohl einen Platzverweis gesehen hatte, Granit Xhaka, auf dessen Konto 6 dieser 21 Platzverweise gehen. Da lag man zurück sogar, hat am Ende 3:2 gewonnen nach 51-minütiger Unterzahl. Aber ja, diese Kombi gegen Leipzig, gegen so einen Gegner auch wirklich, wirklich stark. Und jetzt sind es 41 Punkte. Die Marke ist gebrochen, hat jemand nie mehr zweite Liga gesungen.
Aber es stand ja schon fest. Das muss man ja sagen, dass dieser Ausgleich von Lars Stindl, so unbejubelt er auch geblieben ist, im Grunde genommen für Gladbach alles klar gemacht hat. Denn durch die anderen Ergebnisse war ja nach dem 3:3 in Freiburg klar, dass man nicht mehr absteigen kann. Also von daher hat Lars Stindl ein ganz wichtiges Tor in dieser Saison geschossen beziehungsweise mit dem Kopf erzielt. Geschossen hat er ja nicht wirklich. Das waren jetzt zwei Gegner, die Freiburg Freiburger, die ja auch ihr Ding machen im Moment, aber richtig. Und die Leipziger, die beide noch rangeln um diesen einen Champions League Platz. Leverkusen hat sich jetzt ja so ein bisschen abgesetzt von den Leipzigern. Also wird es da wohl zwischen Leipzig und Freiburg gehen, genau wie im Pokalfinale. Interessante Konstellation. Aber ja, Gladbach ist jetzt irgendwie mit dran und kann noch diese Einstelligkeit bekommen. Und das muss eigentlich das große Ziel sein, wie ich finde. Zumal man jetzt auch Eintracht Frankfurt überholt hat. Und das dürfte gerade für Adi Hütter, glaube ich, ein schöner Aspekt der ganzen Geschichte sein. Und ja, zuletzt 14 Punkte geholt aus den letzten 7 Spielen. Das ist ja eine gewisse Kontinuität, eine gewisse Konstanz, aber eben diese Derby-Niederlage, die reißt alles irgendwie raus ins Negative.
Einzige Niederlage in den 7 Spielen, wobei die Bayern Tabellenführer dieser 7 Spiele sind, punktgleich mit dem ersten FC Köln, also einem wirklich Top-Team dieser Phase auch, und man hat ein anderes, RB Leipzig, eben überholt. Freiburg Vierter, also da sieht man, die letzten Gegner hatten es auch echt in sich. Und ja, so komisch das klingt, vielleicht sind 4 Punkte aus diesen letzten 3 Spielen gegen diese Mannschaften, gegen den 4., 5., 6. der Tabelle sogar ziemlich gut. Also wir haben ja viel gemeckert, aber jetzt, wenn man mal einen Strich drunter zieht unter diese Partien, unter die letzten Wochen, dann kann sich das schon sehen lassen. Es ist halt wieder ein bisschen ungünstig verteilt, würde ich mal sagen. Ich glaube, ein Derby-Sieg, das Unentschieden in Freiburg und dann am Montagabend eine Niederlage, da wäre das Brimborium wahrscheinlich so 68% geringer gewesen. Und ja, es hätte auch keinen Fanaufstand gegeben und so weiter. Nicht das Plakat in Freiburg, auch nicht die Fortsetzung dessen im Borussia-Park. Dann, ja, von daher, wie so oft, irgendwie zum falschen Zeitpunkt das Richtige gemacht in dieser Saison. Aber ja, das haben wir auch schon gesagt, es ist, wie es ist. Und jetzt gibt's halt diese 2 Spiele noch und die Aussicht auf die Einstelligkeit und ja auch mit 2 Siegen die Aussicht, dass es nicht die schwächste Saison seit 2011 wird.
Genau, und das wäre einfach eine Botschaft, mit der man auch aus dieser Saison rausgehen kann. Du hast es ja schon vor einiger Zeit geschrieben, welche Ziele noch da sein sollten für die Saison. Das war mit dabei, dass man eben versucht, die Frankfurter noch zu überholen, sich vielleicht noch, jetzt kann man sich an Hoffenheim sogar noch ranpirschen, also Mainz noch hinter sich lassen. Also es gibt noch Optionen und die Optionen sind gut, weil sie einfach diesen Nimbus der Einstelligkeit halten würden. Max Eberl ist zwar nicht mehr da, aber er hat ja recht, das zeichnet einen Club aus. Es sind nicht viele Clubs, die das in den vergangenen Jahren so geschafft haben. Und wenn Gladbach das nochmal hinbekommen sollte unter Adi Hütter, würde die Saison zum Ende hin ja nochmal ein ganz anderes Bild geben. Auch darüber haben wir ja im Vorlauf dieses Podcasts gesprochen, dass man letzten Endes gab es sehr, sehr viele Phasen in dieser Saison. Und diese Schwächephase, diese extreme Schwächephase nach dem Auftakt in München und den vielen Niederlagen, plus, sagen wir mal, dieses Hin und Her, Jonas Hofmann hat das ja in unserem Interview gesagt, die fehlende Konstanz, das ist das, was die Mannschaft nervt, das ist das, was die Zuschauer nervt. Die Zuschauer waren lange nicht da, sie haben jetzt sich mal wieder artikulieren können, haben das dann auch, sagen wir mal, lautstark getan, mit Plakaten, mit Innenhofsturm und. Und jetzt haben die Gladbacher, die Fußballer, die Spieler haben was angeboten gegen Leipzig. Und ich denke, und das war zumindest auch das, was Jordan Bayer gesagt hat, dass man da auf jeden Fall mit den Fans wieder sich angenähert hat. Also so gesehen war es auch ein bisschen Fanarbeit, dieses Spiel.
Ja, und jetzt geht es einfach darum, einen Flock einzurammen, dass im Prinzip eine, jetzt sage ich fast, ja, ich sage es einfach mal, eine beschissene Saison wie diese trotzdem vielleicht in der Einstelligkeit endet. Das war ja immer das, worüber gesprochen wurde. In den vergangenen Jahren spielte man trotzdem um Europa. Jetzt käme man dann eher am Ende. Und das hat schon eine Bedeutung, finde ich, weil so ungefähr wie in der Fernsehgeldtabelle, so 2 Spiele können da schon noch mehrere Millionen ausmachen. Und 2 Spiele können jetzt auch diese Deutung des Ganzen und auch die Art und Weise, wie man einfach reingeht in diese große Analyse, in die Sommerpause und dann in die Vorbereitung wirklich, ich finde doch erheblich ändern. Weil wenn ich mir jetzt vorstelle, die nächsten beiden Spiele gehen verloren und man wird 13., das ist schon ein großer Unterschied im Vergleich zu Platz 9, auch wenn es dann am Ende nur diese beiden Spiele sind. Und jetzt hatte ich gegen Leipzig auch das erste Mal seit langer Zeit dieses Gefühl, dass die, die da auf dem Platz standen, sich dessen auch bewusst waren.
Ja, erstens das und zweitens, dass auch das, was der Trainer und die Mannschaft offenbar erarbeitet hatten, extrem gut umgesetzt wurde. Also man hat gemerkt, dass es, das hatte Adi Hütter im Vorfeld ja gesagt, dass man versuchen wollte, die Leipziger durch die Mitte zu attackieren. Stevie Leiner hat sich dann immer wieder in die Mitte reingezogen, hat dann, wie man so schön sagt, Überzahlsituationen hergestellt und das hat den Leipzigern nicht geschmeckt, das merkte man. Sie mussten da immer wieder korrigieren. Also insgesamt wirkte Gladbach eben auch taktisch sehr stabil und das war eine Botschaft dieses Spiels und die andere eben, dass die Mannschaft eben tatsächlich offenbar weiß, worum es geht und Leipzig zu besiegen, das ist keine normale Sache für Gladbach. Du hast ja eben schon die Statistik genannt, aber eben auch, dass hier eigentlich die beste Mannschaft der Rückrunde angetreten ist in Gladbach und völlig verdient besiegt wurde. Das muss man wirklich unterstreichen. Und wenn man dann diese gesamte Phase nimmt, die letzten 7 Spiele, dann hat sich ja schon etwas getan. Wir hatten immer so ein bisschen das Gefühl, dass vieles aus Versehen passiert ist, mal bös gesagt, dass die Siege oftmals auch nicht so schön herausgespielt waren. Jetzt war es ein Spiel, wo man über 90 Minuten sagen kann, das war richtig gut. Aber wenn man das Gesamte dann nimmt, dann hat sich das alles hierhin entwickelt. Und jetzt werden die letzten beiden Spiele, und das ist auch das, was Adi Hütter klar nochmal gesagt hat, er will jetzt hier nicht in Euphorie verfallen, er will weiter was sehen. Er will sehen, dass sich hier Spiele anbieten für die neue Saison, dass klar wird, wer möchte für Borussia Mönchengladbach hier was vollenden. Und da wäre das natürlich genau das Ziel. Platz 9, Platz 8 wird natürlich sehr, sehr schwer, könnte ein kleines Finale gegen Hoffenheim geben. Am letzten Spieltag würde uns beide, wir sind dann ja im Stadion, würde das sicherlich gefallen, wenn es nochmal um richtig was geht.
Nicht nur die neuen Trikots, sondern auch
Sport. Genau, die neuen Trikots. Die werden dann auch präsentiert, das steht eigentlich schon fest, das ist ja Usus. Und man darf gespannt sein, du hast ja schon mal so ein bisschen geguckt, was es sein könnte, Richtung 80er Jahre könnte es gehen,
glaube ich. Ja, das war, es gibt Hinweise, es gibt aber auch schon Verlautbarungen, dass es nicht in die Richtung geht. Ich glaube, wir müssen uns noch etwas gedulden. Also es ist etwas vage noch derzeit. Deswegen, es kann sein, aber will mich weiterhin nicht zu weit aus dem Fenster lehnen.
Ja, also diese aktuellen Trikots, die waren, das hatte unser Trikot-Experte Stefan Apenowitz ja im Vorfeld gesagt, die waren ja so eine Mixtur aus verschiedenen Dingen und irgendwie war die Saison dann ja auch passend zu den Trikots, nichts Halbes und nichts Ganzes. Er hat das zuletzt auch mal so getwittert.
Ja. Es fehlte noch ein bisschen Silberapplikation, oder? Das hätte noch, dann wäre es noch ein bisschen 97, 98 gewesen.
Ja, so ein bisschen silbrig wirkt es ja manchmal.
Ja, genau.
Ein bisschen silberblickig, aber letzten Endes, genau so passt dann irgendwie die Saison zu den Trikots. Da kann man dann nur hoffen, da will ich jetzt mal so eine kleine These, die ich irgendwann in der Zukunft nochmal in einem Text aufstellen werde, mal so ein bisschen anreißen. Wenn es dann 80er-Jahre-Trikot wäre, dann würde es von daher auch passen, weil ich finde, die 80er-Jahre sollten so das Vorbild für die neue Gladbacher Epoche sein, die jetzt eingeläutet werden soll. Einfach dieses, was auch Jonas Hofmann im Interview gesagt hat, zu schauen, dass man immer im Anrainerbereich der Europaplätze bleibt. 55 Punkte aufwärts hat er es genannt, Berti Vogts hat auch gesagt, oberes Tabellendrittel, Platz 7 aufwärts. Also das sollte, und das war auch in den 80er Jahren das Prinzip, das sollte so ein bisschen die Zielrichtung sein. Und ich glaube, dass auch genau das der Weg ist, den Adi Hütter mit der Mannschaft gehen will. Und wenn man sie jetzt gesehen hat in diesen Spielen und vor allem natürlich jetzt im Spiel gegen Leipzig, das Potenzial ist auf jeden Fall da.
Und seinen Anteil, einen großen daran hatte der Mann, über den wir jetzt sprechen.
Der Spieler des Spiels.
Ja, er hat es geschafft, die Zweistelligkeit. Wir haben im Interview noch mit Jonas Hofmann drüber gesprochen, ihn etwas gekitzelt, will ich fast sagen, mal darauf hingewiesen, dass er schon eine Weile auch nicht getroffen hatte. Da hat er gesagt, wenn es nach ihm geht, bereitet er auch 5 vor. Das hat nicht geklappt, aber 2 geschossen gegen RB Leipzig, damit eine 1- von uns bekommen. Und ja, ein sehr typisches Hofmann-Spiel, würde ich sagen. Und damit jetzt auch mal wieder ein hingestellt vorm Saisonfinale. Brill Embolo hat wieder getroffen, aber Hofmann jetzt 2 Tore Vorsprung auf Embolo und Player. Das könnte klappen mit der vereinsinternen Torjägerkanone.
Ja, es sei denn, Brill Embolo setzt seine eigene Serie auch fort. Er hat ja auch in den letzten Spielen immer getroffen. Alassane Player hat ja auch noch ein bisschen was im Tank, nicht dass am Ende dann, wenn Gladbach jetzt plötzlich in Torlaune gerät, am Ende 3 Leute die Zweistelligkeit ja. haben.
Ja, auch das würde nicht
Wenn das noch einer schafft, dann wäre es auf jeden Fall, wären es schöne Spiele, die uns noch bevorstehen. Nein, aber Spaß beiseite. Es sind jetzt eben 3 Spieler, die tatsächlich diese Option haben. Wir hatten 4 in Verdacht vor der Saison. Wir müssen gestehen, dass Jonas Hofmann nicht dazu gehört. Ich erinnere mich an ein älteres Interview, was wir beide mal mit ihm geführt haben. Wir saßen da im VIP-Raum des Borussia-Parks und er scherzte dann, also so ein bisschen selbstironisch sagte er, naja, ich habe, von mir gibt's auch ganz lange Torvideos, aber ich habe da immer nur ein Jugendtrikot an. Also ja, die Zeiten sind vorbei.
Wenige Wochen später erzielte er sein erstes Pflichtspieltor für Borussia auf Schalke in der Europa League.
So, und jetzt sind einige dazugekommen und in der dieser Saison eben die 10 voll gemacht. Und ja, die Art und Weise, du hast gesagt, typisches Hoffmann. Ding, muss man sagen. Also ja, ganz genau, weil er kennt einfach diese, oder er kann diese Laufwege. Wir erinnern uns an das Tor, was er in Mailand geschossen hat, war ein bisschen identisch. Der Pass von Florian Neuhaus war ein bisschen spektakulärer noch als jetzt der von Brel Embolo. Aber
ein bisschen
der von
wie Embolo, gegen Bayern bei diesem 3-2, oder?
Vor ja, einem guten Jahr. Ja,
da genau. Lief Hofmann ja auch so auf Manuel Neuer zu.
Ja, und er hat gesagt, Brel Embolo weiß eben diesen Lauf, den ich mache. Und wenn der Passweg dann frei ist, ja, stark gemacht, muss man sagen. Erst Balleroberung von Nico Elvedi und dann, ja, muss man sagen, ganz, ganz starker Pass von Embolo auf Hofmann. Die beiden spielen sich ja ohnehin gerade ein bisschen die Bälle zu. Embolo vorher 2 Tore gemacht nach Hofmanns Vorlage. Also da wächst so ein bisschen was zusammen und ja, es liegt vor allem natürlich auch an Jonas Hofmann. Seit er zurück ist, hat man auch im Gladbacher Spiel wieder so ein anderes Gefühl, weil er genau diese Verbindung ist zwischen fußballerischen Elementen und eben diesen Pressing-Elementen. Von daher ist eigentlich der optimale Spieler auch gerade für Adi Hütter. Und da kann man nur hoffen, dass Jonas Hofmann tut, was ich ein bisschen vermute, dass er eben hier verlängern wird. Wie siehst du das?
Ja, wir hatten ja dieses Interview mit ihm. Natürlich hat er da sich nicht festgelegt. Das haben wir auch nicht wirklich erwartet. Aber ja, man geht ja mit so einem Gefühl daraus, mit einer Tendenz. Und jetzt bin ich gerade so bei, ja, wenn ich mich festlegen muss, 60%, dass er verlängert. Ich glaube nach wie vor, dass es noch nicht feststeht und in erster Linie daran liegen wird, was im Endeffekt dann ganz real als Angebot eintrudelt von irgendeinem großen Verein. Ich glaube, er wird nicht Borussia verlassen für, ich sage jetzt mal, den FC Sevilla oder die AS Rom oder so, sondern es geht ihm, wenn dann schon darum, dass wirklich, ja, er sagt immer großes Abenteuer, aber ich glaube, es geht um die dicken Fische. Es geht halt um den FC Bayern, um Chelsea, um dieses Kaliber. Wenn das vielleicht noch kommt mit einem entsprechenden Angebot, wo Gladbach auch nochmal überlegen muss, dann ja, könnte er sich noch für dieses sogenannte Abenteuer entscheiden. Aber ansonsten weiß er auch ganz genau, welche Wertschätzung er hier bekommt und lässt auch wirklich durchklingen, dass er Bock hat auf diese Führungsspielerrolle. Und das hat er eben gegen Leipzig untermauert.
Aber definitiv, genau. Ich habe auch einen Text dazu gemacht und das ist eben auch meine Einschätzung, dass man ihm wirklich abnimmt, auch wie er sich im Interview verkauft hat, wie er gesprochen hat, wie er wirklich mit Worten Verantwortung übernommen hat und offenbar auch jemand ist, der gefragt wird, wenn es um Spielideen geht, um taktische Dinge geht. Das klang da schon durch, dass er dann jemand ist, wo der Trainer auch dann eben ankommt und fragt und mit ihm bespricht, was man machen kann, mit ihm und anderen natürlich. Aber Hofmann ist ja in diese Rolle wirklich reingewachsen, dass er ein taktisch gut ausgebildeter Spieler ist, haben wir, glaube ich, von Anfang an immer festgestellt. Ihm fehlte so diese ganze Konsequenz. Er war eigentlich das, was Gladbach in dieser Saison ist, sehr, sehr wechselhaft, war dann immer wieder zu falschen Zeitpunkten verletzt, langwierige Verletzungen teilweise oder lange Rückkehrphasen gehabt. Und jetzt ist er viel stabiler geworden als Typ, als Spieler aber auch. Und ja, wie er die beiden Tore gemacht hat, das war schon ziemlich cool. Also auch ein Vollender, wie Roland Wirkus, der Manager, sagen würde. Naja, und das Gesamtbild von Jonas Hofmann ist einfach, ja, er ist auch völlig zu Recht Nationalspieler geworden.
Fohlenfutter empfiehlt.
Ja, jetzt habe ich gerade mal den Jingle hier eingespielt, weil du hast ja schon Texte empfohlen und wir wollen noch mehr empfehlen. Also über Jonas Hofmann hast du geschrieben, über Nico Elvedi haben wir geschrieben und einen Kommentar hast du geschrieben über dieses Spiel, der ja sinngemäß lautet, wenn das der Vorgucker war auf die neue Saison, dann bitteschön Borussia, so kann das aussehen, so kann das was werden. Also das verlinken wir euch in den Shownotes und ja, jetzt müssen wir noch über einen Mann reden, der ja gegen Leipzig nichts gemacht hat, außer auf der Bank zu sitzen. Das ist außergewöhnlich bei ihm, denn das hat Matthias Ginter vorher nur einmal getan, nämlich ja beim wirklich sehr dann von Diskussionen umtosten Spiel gegen Leverkusen im Januar. Jetzt zurückgekehrt aus einer Verletzung und dass maximal noch zwei Spiele bevorstehen bei ihm, das wussten wir, aber wir wussten bis vor kurzem nicht, wohin es ihn ziehen wird. Aller Voraussicht nach eigentlich fehlt nur noch die Verkündung. Vielleicht, je nachdem, wann er den Podcast hört, ist es auch schon verkündet. Matthias Ginter wird tatsächlich zurückkehren zum SC Freiburg. Was hast du als erstes gedacht, als du das gelesen hast?
Ja, passt. Also das passt zu Matthias Ginter, glaube ich. Es wurde ja viel spekuliert, es wurde über viele Top-Clubs spekuliert. Ich glaube, dass er auch mit dem einen oder anderen gesprochen hat, aber Matthias Ginter will ja vor allem spielen. Die Garantie hat er garantiert in Freiburg. Christian Streich war ja schon als junger Spieler sein großer Förderer. Er ist ja sozusagen ein Kind des SC Freiburg, kommt aus der Gegend und ist beim SC Freiburg Nationalspieler geworden, ist dann zu Borussia Dortmund gewechselt, ist da positionell nicht so klar gekommen, hat sich dann in Gladbach als Innenverteidiger stabilisiert. Es hat sich in der Nationalmannschaft stabilisiert, zuletzt aber nicht mehr die Einsätze gehabt. Und jetzt hat offenbar ja auch Hansi Flick diese Idee mit dem SC Freiburg auch abgesegnet im Gespräch mit Matthias Ginter. Also er ist da schon jemand, der da genau plant. Er will Nationalspieler natürlich bleiben, aber er will auch große Spieler haben. Die wird er in Freiburg bekommen. Aber klar ist auch, er wird dort spielen und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Faktor für Matthias Ginter und es wird ja jetzt viel in den Internetforen diskutiert. Es gibt Fans, die sagen, Gladbach-Fans, dass er sich verzockt hat. Andere sagen, ja, Hut ab, tolle Entscheidung, zurück zu den Wurzeln. Vor allem wird, finde ich, deutlich, dass diese These, die Max Eberl ja mal aufgeworfen hat, dass Matthias Ginter jemand sei, den man sich eigentlich gar nicht leisten könnte, die wird da so ein bisschen ad absurdum geführt. Denn ich glaube jetzt nicht, dass der SC Freiburg auch mit der Option, möglicherweise in der Champions League zu spielen, Matthias Ginter verpflichten wird. Denn das Champions-Geld können sie ja nicht einplanen im Moment für ihn. Sie können das Geld für Nico Schlotterbeck einplanen, der zum BVB wechselt. Aber ich glaube nicht, dass Matthias Ginter da jetzt unfassbare Summen mehr verdient als in Gladbach. Also von daher, dieses Argument Geld fällt, glaube ich, da komplett hinten runter. Und Matthias Ginter glaubt wahrscheinlich auch daran, dass der SC Freiburg da richtig was aufbaut. Neues Stadion, gute, starke Mannschaft und ein Trainer, der halt zu den innovativsten sowohl als auch zu den etabliertesten in der Bundesliga gehört.
Ja, du hast diese beiden Lager aufgezählt, die es gibt. Ich würde sagen, wenn du mich fragst, ja, er hat sich auch verzockt, sicherlich, weil er vor einem Jahr nicht den Plan hatte, ich lasse das mal jetzt hier laufen. Es tut sich bestimmt die sehr gute Option auf, mit Freiburg vielleicht Champions League zu spielen. Das war jetzt nicht abzusehen. Aber es ist für ihn gut ausgegangen am Ende. Und deswegen, glaube ich, braucht man da auch keinerlei Häme ausschütten. In der Lage befinden sich alle Borussen ja derzeit sowieso nicht, würde ich sagen, wenn man die Entwicklung des SC Freiburg sich anschaut. Die kann auch schnell wieder vorbei sein. Obwohl ich das Gefühl habe, trotz des Abgangs von Schlotterbeck, dass man die Mannschaft etwas mehr zusammenhält. Und selbst wenn, man hat jetzt halt ablösefrei den Nachfolger schon verpflichtet von Nico Schlotterbeck und kann dementsprechend auch selbst ohne Europa League dieses Paket schnüren für Matthias Ginter. Und man muss es jetzt auch nicht überromantisieren, aber ich kann es schon verstehen. Ich meine, er ist Ende 20 und kommt daher und hat eine Familie ich habe jetzt auch seit einem Jahr Familie und ich kann das schon nachvollziehen, dass sowas dann auch eine größere Rolle spielt, als es vielleicht noch vor einiger Zeit gespielt hat, dass man jetzt sagt, ich muss jetzt vielleicht nicht nach London, Madrid oder was auch immer oder mich ins Haifischbecken FC Bayern begeben. Das ist dann auch kein sogenanntes Schwanzeinziehen im Prinzip, sondern das ist einfach ein Bekenntnis zu einem guten Projekt, eine gute Sache, zu der man ihm am Ende einfach gratulieren könnte, finde ich. Trotz allem, was irgendwie vorgefallen ist, der Unruhe, die es gab, es ist für ihn einfach gut ausgegangen dann.
Ja, die Unruhe war ja offenbar vor allem zwischen ihm und Max Eberl. Das hat dann am Ende dazu geführt, dass sich Ginter ja schon Ende des vergangenen Jahres relativ klar positioniert hat, gesagt hat, ich bleibe nicht in Gladbach, sondern ich werde den Verein verlassen. Man ist nicht zusammengekommen, es gab böses Blut, das war ein bisschen schade, weil Matthias Ginter hat hier wirklich gute Arbeit geleistet. Er war seit 2017 Borusse. Das ist eine verdammt lange Zeit im modernen Fußball. Und man darf ja nicht vergessen, Vincenzo Grifo zum Beispiel ist ja auch zurückgekehrt zum SC Freiburg oder auch Jonathan Schmid. Und beide sind wieder erstarkt Und warum sollte das nicht auch bei Matthias Ginter so sein? In Gladbach sind Rückholaktionen ja eher so semi. Aber ja, warum nicht? Und wie gesagt, der Faktor Christian Streich dürfte für Matthias Ginter, die beiden haben regelmäßig Kontakt gehalten, haben wirklich eine ganz, ganz hohe Meinung voneinander. Also das dürfte ein Riesenfaktor gewesen sein. Und ich glaube, dass Matthias Ginter sich einerseits für die heimelige Variante entschieden hat, aber auch dahin geht aus wirklich sportlichen Gründen und daran glaubt, dass dieses Projekt Erfolg haben wird, auch länger als nur in dieser Saison.
Ich habe das jetzt ja gerade vor Ort erlebt in Freiburg auch und das ist schon allein durch den Stadionneubau ein anderer Verein geworden, mit anderen Ambitionen, mit anderen Möglichkeiten auch. Das unterstreicht das Ganze jetzt da. Deswegen, ja, darf man sehr gespannt sein, was das wird. Ja, also Strich runter unter das Spiel gegen Leipzig, unter die Ginter-Sache und wir blicken nach vorne.
Der Fohlenfutter-Gästeblock.
Ja, man könnte ja annehmen, er hätte jetzt gar keine Zeit und Lust, sich irgendwie mit der Bundesliga zu beschäftigen, wenn sein Herz für Eintracht Frankfurt schlägt und er sich sehr intensiv mit der Eintracht beschäftigt. Aber Nick Steiger vom Spielmacher-Podcast und balljungs.com ist trotzdem bei uns. Aufnahmezeitpunkt 2 Tage vor dem Halbfinal-Rückspiel in der Europa League und einen Tag nach einem 0:2 gegen Bayer Leverkusen. Und wenn ich deine Tweets so am Montagabend verfolgt habe, warst du trotz der relativen Bedeutungslosigkeit not amused.
Hallo von mir. Ja, es war ein bisschen unschön, sage ich mal, dass man das so hergegeben hat. Klar, es geht irgendwie nicht mehr um super viel, aber wenn ich mir anschaue, wie häufig ich mich schon im Abstiegskampf, das ist ja bei der Eintracht noch nicht so lange her, darüber aufgeregt habe, dass Mannschaften aufhören zu spielen am Saisonende, dann nervt es mich doch schon auch, dass die Eintracht das jetzt halt auch gemacht hat.
Ja, man wundert sich ja eigentlich, weil gerade so, wenn man die in Europa sieht, ich habe das Spiel gegen in England gesehen, passt das eigentlich gar nicht zu dieser Mannschaft, einfach das einzustellen. Man traut ihr das eigentlich gar nicht zu.
Ja, es lag vielleicht auch einfach in gewisser Weise am Personal. Also man, wenn man sich das Personal anschaut, man hat 8-mal gewechselt im Vergleich zum Europa-League-Spiel. Davon war nur ein einziger Wechsel die Rückkehr von einem Stammspieler von Evan Dika, der gesperrt war. Also effektiv hat man auf 7 Positionen rotiert. Zur Halbzeit hat man dann noch 3-mal rumrotiert. Also ich glaube, am Ende stand außer Knauf, ich bin mir gar nicht sicher, ob sonst noch jemand, ich glaube, Dika stand, glaube ich, auch noch auf der in der Start, beziehungsweise auf dem Platz von den eigentlichen Stammspielern. Das sind dann mit Trapp dann im Tor dann 3 von 11 und da kann man halt auch nicht so viel erwarten.
Welche Überschrift hat denn diese Bundesliga-Saison der Eintracht? Ist es ein Fall von für die Europa League geopfert? Also man hatte das ja vor 3 Jahren mittlerweile, dass man lange um die Champions League mitgespielt hat und dann der Eintracht am Ende auch die Luft ausging. Jetzt wirkt es nicht so wie ein klassisches Luftausgehen, sondern eher so ein Auf und Ab die ganze Saison.
Ja, es ist noch ein bisschen anders diese Saison definitiv, weil es insgesamt instabiler ist. Also man hat in der Hinrunde ja auch schon diese lange Zeit gebraucht, bis man den ersten Sieg hatte. Und dann ging es ein bisschen bergauf, ohne dass die Leistungen unbedingt besser wurden, aber die Ergebnisse wurden besser. Dann wurden meiner Ansicht nach die Leistungen ein bisschen besser, die Ergebnisse aber wieder schlechter. Und jetzt hat man in der Europa League halt dieses Spiel gegen beziehungsweise die 2 Spiele gegen Barcelona gehabt, wo dann der volle Fokus drauf war und dadurch hat dann, auch wenn zu der Zeit eigentlich in der Bundesliga noch was ging, hat dann trotzdem irgendwie so die ganze Stadt, der ganze Verein den Fokus auf die Bundesliga verloren, weil halt Barcelona und Euroleague und gerade nachdem man Barcelona dann besiegt hat, ist natürlich dann irgendwie der Titel auch sehr nah, weil das ist ja so der Name, den man schlagen musste in den Playoffs. Dann hat der Verein so ein bisschen den Fokus verloren, die Bundesliga zu gewinnen und entsprechend geht es jetzt halt wieder auf ein sehr, sehr starkes Ab leider.
Das klingt ja auch so ein bisschen, Yannick, finde ich, auch nach der Gladbacher Saison, was jetzt rein reduziert auf die Bundesliga ist, dass man sich so mit Glasner, dem neuen Trainer, dann auch nicht vielleicht so gefunden hat, dass die Mannschaft sich erstmal wieder eingrooven muss. Und da sind natürlich diese magischen Nächte, wie Borussia sie immer nennt, sind natürlich eine tolle Abwechslung. Und ja gut, wenn man das natürlich sieht, das erinnert an die Zeit, als man Frankfurt dann vor einigen Jahren mit Adi Hütter ja da hat auch spielen sehen. Also ich glaube, das ist wirklich so ein Ding, wo man sich da noch rausreißen kann. Gladbach hätte es ja im Pokal machen können, hat es dann da richtig versackt mit dem Spiel in Hannover. Und ja, ich glaube, was wäre Frankfurt denn ohne diese Europa-League-Saison? Dann wäre es, glaube ich, auch die Stimmung eine ganz andere, würde ich mal sagen, oder?
Und dann wäre die Stimmung wahrscheinlich ziemlich schlecht, ja. Also man hat auch im Laufe der Saison immer mal wieder Phasen gehabt, wo die Stimmen auch nach einem Glasner raus sehr, sehr laut geworden sind. Was ich persönlich jetzt nicht unterstützen kann, aber es war halt da, also auch Anfang des Jahres jetzt, wo die erste Pleitephase war. Und klar, dann hat Barcelona, dass man gegen Barcelona die besiegt hat, das hat natürlich, selbst wenn man jetzt im Halbfinale rausfliegen würde, ist das Highlight des Jahrtausends fast schon für die Eintracht. Und sowas rettet dann auch eine eigentlich schwache Bundesliga-Saison natürlich. Wobei man dazu auch sagen muss, es war ein riesiger Umbruch im Sommer, neuer Sportchef, neuer Trainer, bisschen am Personal geschraubt, André Silva hat man ja verloren. Also es war eigentlich von vornherein so ein bisschen als Übergangssaison ausgeschrieben. Und dann hat sich das nur im Nachhinein irgendwie, dadurch, dass man dann doch irgendwie an der Champions League kratzte, wieder ganz kurz um die Winterpause, da hat sich das dann verselbstständigt und dadurch war dann doch irgendwie die Enttäuschung groß, dass es jetzt doch wieder irgendwie nur das triste Mittelfeld geworden ist.
Welche Akzente hat denn Oliver Glasner taktisch-spielerisch gesetzt im Vergleich zu Adi Hütter? Das ist ja jetzt keine völlige Stilumkehr, oder?
Na, es ist schon sehr deutlich anders, finde ich. Also man hat auf jeden Fall versucht, sich defensiv zu stabilisieren. Das hat mal besser, mal schlechter funktioniert. Man spielt strukturierter in der Offensive, ein bisschen direkter. Hütter will ja spielt viel auch mit seinem Flügelspiel, gerade über Kostic hat man viel gespielt. Davon hat man versucht, so ein bisschen loszukommen. Nicht so langsam den Spielaufbau hinzuziehen, da hat die Eintracht immer große Probleme mit gehabt. Das hat jetzt bei Gladbach am Wochenende sogar ganz, ganz gut funktioniert, mit einem Flo Neuhaus, der dann ein bisschen mehr Zeit hatte. Bei Frankfurt gibt's so Spieler leider nicht und entsprechend hat man dann häufiger Probleme gehabt in solchen Situationen. Das hat Glaser so ein bisschen verändert, indem man direkt da nach vorne spielt, vertikaler und so dieses klassische Steilklatsch, wie man es immer nennt, aber das dann halt in mit guten Laufwegen ausgearbeitet und so. Es hat, wie gesagt, nicht mal besser, mal schlechter funktioniert, wie auch die Defensive, aber das ist so das Generelle, was man unter Glasner anders gemacht hat.
Wieso generell der Rückblick auf die Zeit mit Adi Hütter, die war ja eigentlich von außen betrachtet, war die eigentlich sehr erfolgreich. Frankfurt hat auch, finde ich, guten Fußball gespielt, hat im Vergleich zu Kovac, du hast gerade gesagt, noch ein bisschen fußballerisch nachgelegt, fand ich. Wie gesagt, von außen betrachtet, aber ein Kumpel von mir, Alex Jakubowski, der wohnt auch in Frankfurt und ist auch oft in Spielen dabei, war jetzt, glaube ich, auch in West Ham dabei. Er zählt immer so ein bisschen, aber ja, der Groll war, glaube ich, schon ziemlich groß, als Adi Hütter dann weggegangen ist. Hat sich so ein bisschen gelegt, oder?
Ja, das ist lustig, weil ihr da mit mir so ein bisschen den Falschen da habt. Ich war von Anfang an nicht so der große Hütter-Fan. Man hat offensiver ausgerichtet gespielt, in dem Sinne war es ansehnlicherer Fußball, weil halt mehr Tore gefallen sind. Ich bin jetzt aber so die Kategorie Taktik-Nerd. Ich will gerne was auseinandernehmen. Ich möchte mir anschauen, was da genau passiert ist. Und das bringt Hütter jetzt nicht so krass mit. Da hat mir dann bei Kovac so ein bisschen die Abläufe, konnte man analysieren. Das Pressing war nochmal, ja, strukturierter. Ich habe bei Hütter so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass sein Pressing viel auf dem von Kovac aufgebaut hat. Und er dann einfach das weitergenommen hat und das dann über diese 3 Jahre, die er da war, so ein bisschen verloren hat auch wieder. Vielleicht auch dem Personal geschuldet. Aber man hat einfach insgesamt offensiver und dann entsprechend mit mehr Toren ansehnlicher gespielt. Ich würde jetzt nicht unbedingt behaupten, dass es besserer Fußball war als das, was man unter Kovac spielen lassen hat.
Gladbach und Frankfurt vereinte ja auch, dass um beide Trainerwechsel im vergangenen Frühjahr dann es viel Lärm gab, viel Unmut auch. Ja, teilweise auch aus ähnlichen Gründen, weil es da dann um Bekenntnisse ging, die gemacht wurden gegenüber dem Weg der Zukunft mit dem Verein. Dann doch der Wechsel, ironischerweise dann eben der in Frankfurt gescholten wurde, ging dann eben nach Gladbach. Wie hast du das vor einem Jahr wahrgenommen, diese riesige Aufregung darum? Jetzt sollen sich ja Axel Hellmann und Adi Hütter versöhnt haben, hat man gelesen heute am Dienstag. Adi Hütter soll sogar Donnerstag vorbeikommen beim Spiel. Ja, haben sich die Wogen da geglättet?
Ja, es war ein bisschen schwierig. Ich glaube, dass es in der öffentlichen Wahrnehmung nochmal ein bisschen anders war. Hütter hatte ja dann im Vornherein gesagt, ich bleibe, dieses viel zitierte. Es war natürlich dann gerade mit der Vorgeschichte Kovac, der sagte, Stand jetzt, das war da so die Phrase dazu und ist dann doch zu den Bayern gegangen, war das natürlich unschön, weil Frankfurt-Fans natürlich, er war ja, also in der generellen Fanbase, wenn man jetzt nicht mich fragt, war er sehr beliebt. Und da haben sich sehr, sehr viele geärgert, dass er halt erst sagt, ich bleibe und dann doch geht. Im Nachhinein ist jetzt so ein bisschen rausgekommen, ja, er wurde auch so ein bisschen darauf gedrängt, ein Bekenntnis abzugeben, dass es ruhig bleibt, dass man eben nicht dieses Hickhack hat, was sich dann im Endeffekt dann gleich doppelt ergeben hat. Dadurch wurde es dann zu Beginn auch sehr, sehr negativ wahrgenommen. Ich hatte eigentlich das Gefühl, dass mit dem, was so rausgekommen ist, dass man so ein bisschen gedrängt hat, und das hat man ja auch in der Führung bei der Eintracht so ein bisschen zugegeben, glaube ich, dass es sich so ein bisschen entspannt hatte. Und dann kamen vor dem Hinspiel die Kommentare von Hütter, der dann noch ein Interview gegeben hat und nochmal nachgetreten hat. Und ich glaube, das war das, wo dann die Fans erst so richtig sauer geworden sind nochmal. Also sonst wäre das, glaube ich, heute auch schon fast entspannt, das Verhältnis zu Hütter und den Eintracht-Fans.
Also ich hatte damals diese Sendung gesehen, als er gesagt hat, ich bleibe. Ich glaube, das ist der Grund, warum er jetzt in Gladbach wirklich viel drum rumschwurbelt, so irgendwie sich ganz festzulegen, weil man ja, wie man dann ja immer so schön sagt, im Fußball gar nicht sehen kann oder absehen kann, was dann kommt. Kann ja immer irgendwas kommen, wo ein Verein dann sagt, komm doch zu uns, und das ist dann der Verein des Herzens, der schon immer der des Herzens war oder was weiß ich. Deswegen eiert er hier jetzt so im Gegensatz dazu ein bisschen rum und ja, keine Ahnung. Ich glaube, ihn hat das sehr getroffen, wenn man so die anderen Interviews gelesen hat, was in Frankfurt dann über ihn hereingebrochen ist, nachdem er dann gegangen ist, dass wirklich die ganze Zeit, die ganzen 3 Jahre ihm so ein bisschen um die Ohren geflogen sind. Und ich glaube, das hat ihn dann, also von unserem Gefühl her, wir hatten auch ein größeres Interview mit ihm, das hat ihn, glaube ich, schon sehr getroffen und hat ihm auch wirklich leid getan, dass die Arbeit mit der Mannschaft, die ja, glaube ich, mit der gut klargekommen ist, glaube ich, wo er ja auch einige Spieler wie Kostic zum Beispiel richtig nach vorne gebracht hat, ja, dass ihm es einfach leid getan hat, dass diese Zeit so überschattet worden ist von der ganzen Geschichte, dass er sich wahrscheinlich auch geärgert hat, dass er diese Worte gesagt hat in dieser Sendung, wobei er ja auch ganz leise noch nachgeschoben hat, das hat man aber kaum gehört, Stand jetzt, das ist ja auch eine beknackte Formulierung im Fußball. Ja, und ich glaube, da ist einfach extrem viel böses Blut auf beiden Seiten entstanden und ist immer so schade, finde ich, wenn man eine gute Zeit hatte, die dann durch solche Geschichten komplett irgendwie in die Tonne getreten wird.
Ja, es kam dann noch so ein bisschen mehr dazu. Also bei Adi Hütter ist auch, was ich so ein bisschen ein Problem auch schon länger mit ihm habe, also das ist auch nichts, was jetzt irgendwie nur mit dem Wechsel zu tun hatte, ist, dass er, also das habe ich auch bei Gladbach das Gefühl, wenig kritikfähig ist. Also er schiebt es gerne auf andere. Er stellt sich nicht selbst hin und sagt, da habe ich jetzt was falsch gemacht. Und entsprechend war das dann auch im Nachhinein so, dass Hütter halt, also man hat halt die Champions League dann verbaselt und dann hat Hütter gesagt, ja, und hier der war schuld und das war schuld und hier ist jemand und ja, müsst ihr doch selbst machen und die Fans hätten uns mehr unterstützen können und was weiß ich nicht. Also ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, was er alles gesagt hat in diesem Kontext. Aber zu keinem Zeitpunkt hat er gesagt, es tut mir leid, dass ich das vorzeitig fix gemacht habe und wir das deshalb verloren haben. Und deshalb ist was glaube ich auch viele Fans getroffen hat, ist, dass er, klar, natürlich hat es ihm wehgetan, wie die Fans ihn dann danach treffen, aber er hätte halt auch so ein bisschen Reue zeigen können und das hat man halt gar nicht gesehen.
Ja, er hat dann auf seiner Antritts-PK gesagt, dass er natürlich viel nachgedacht hat, auch viel gesprochen hat über das Ganze und das auch verarbeiten musste. Ich weiß nicht, ob jetzt seine Art und Weise, wie er sich in Gladbach gibt in den 10 Monaten, eine Konsequenz daraus ist. Wir hatten oft, das haben wir auch hier im Podcast thematisiert, das Gefühl, er ist ja, wirkt manchmal etwas unbeteiligt. Wir haben immer gesagt, er kommentiert die Dinge auch dazu Niederlagen häufig wie so ein Nationaltrainer, der jetzt natürlich nicht voll auf die Kacke haut und irgendwie, ja, dann eben weiß, okay, die Spieler fliegen jetzt gleich wieder weg und dann sehen wir uns in 3 Monaten wieder. Böse Zungen sagen, manchmal hätte Gladbach dann am Wochenende auch so gespielt, als habe man sich die ganze Woche nicht gesehen. Ja, deswegen hat das sicherlich auch viel mit ihm gemacht. Jetzt darf man deswegen auch gespannt sein, was diese Saison mit ihm macht. Wie hast du denn, du verfolgst ja die Bundesliga in der Breite auch intensiv, Gladbachs Entwicklung unter Hütter wahrgenommen?
Ja, ich beschäftige mich selbst nicht so viel mit Gladbach per se, aber ich habe mich auch viel mit Gladbach unterhalten in der Zeit. Und da habe ich schon auch mitbekommen viel und mir dann auch selbst angeschaut, dass halt es einfach nicht so richtig gepasst hat zum Beginn. Also man hat immer gemerkt, okay, Hütter will jetzt seinen Fußball spielen lassen und die Mannschaft hat sich anfangs auch sehr bemüht, das umzusetzen, was von ihr verlangt wurde. Aber sie hat es auch einfach nicht hinbekommen. Also die Spieler passten nicht dazu und es hat einfach nicht funktioniert. Und dann hat man so eine Phase gesehen, finde ich, in der man gemerkt hat, okay, die haben keinen Bock mehr. Also die wollen nicht mehr das machen, was der sagt, weil es halt nicht funktioniert. Und die wollen jetzt ihr eigenes Ding machen und entsprechend hat dann irgendwie noch weniger funktioniert. Und dann hat sich das irgendwann, ja, so hin und wieder mal so ein bisschen eingegroovt. Da hatte man dann so Erfolgserlebnisse, die Bayern-Spiele zum Beispiel, ne? Also wisst ihr ja selbst, das strahlte dann so hoch. Da hat man dann immer so dieses Gefühl gehabt, okay, vielleicht gewinnt die Mannschaft nochmal Vertrauen, so von mir aus. Und dann ist es aber irgendwie relativ schnell schon wieder durchgegangen. Also das Problem ist, dass halt, also ihr wisst es ja selbst, Borussia Mönchengladbach ist eher eine ballbesitzorientierte Mannschaft, eine spielerstarke Mannschaft, nicht unbedingt so diese Kampftruppe. Und Hütter kommt halt über den Kampf. Also Hütter sagt ja auch jetzt in Pressekonferenzen immer, wir müssen den Kampf annehmen und dann kommt das Spielerische. Aber wenn man den Spielern zuhört, die sehen das ganz anders. Also in Spielerinterviews, ich glaube, Christoph Kramer war es, glaube ich, der gesagt hat, ja, wir müssen wieder anfangen zu spielen und dann kommen wir auch in den Kampf rein. Also es ist ja von der generellen Ausrichtung so dieses Extrem im Gegenzug. Ich glaube, daran scheitert es vielleicht auch bei der Borussia momentan so ein bisschen, dass da Trainer und Mannschaft auf einen Nenner kommen, wie man es jetzt angehen möchte.
Wobei genau dieses Thema hatten wir jetzt vor dem Leipzig-Spiel, weil wir festgestellt haben, ich weiß nicht, ob du Leipzig auch schon mal analysiert hast, aber dass die Leipziger im Prinzip, die waren ja so die per se Pressing-Mannschaft und haben jetzt viel Fußballelemente mit drin, unter Julian Nagelsmann angefangen. Tedesco hat es dann wieder reingebracht, nachdem Marsch ja wieder in diese komplette RB-Richtung gegangen ist. Und im Grunde haben wir ja vor der Saison, Yannick, gesagt, dass Adi Hütter eben das schon so ein bisschen verbindet. Er hat ja ein großes Interview zuletzt gegeben, wo er eben erzählt hat, dass er früher als Ballbesitztrainer eigentlich gekommen ist nach Salzburg, dann mit Ralf Rangnick gesprochen hat, der eben dann dieses Pressing näher gebracht hat, aber das ihm dann auch wieder zu exzessiv gemacht worden ist. Also so eine Mischung haben wir da schon festgestellt. Und jetzt gerade gegen Leipzig hat es ja eigentlich auch gut funktioniert. Also ne, der Hütter lässt einen ganz anderen Ballbesitzfußball erstmal spielen als vorher Lucien Favre. Es war aber auch eine andere Fußballzeit. Dieter Hecking hat eigentlich schon eine ganz gute Mischung hinbekommen. Nicht so spektakulär. Und ich glaube, der Auftrag ist tatsächlich, den hatte ja auch Marco Rose, aber der hat es halt nicht hingekriegt in Gladbach, das wirklich irgendwie zu mischen. Und ich glaube, das ist teilweise gar nicht so einfach. Du hast ja eben schon gesagt, die Eintracht hat jetzt solche Spieler wie Florian Neuhaus gar nicht. Hätte sie wahrscheinlich auch gerne, um dann einfach auch im Ballbesitz vielleicht nochmal andere Akzente setzen zu können. Und ich glaube, das ist wirklich die große Herausforderung im Fußball generell, diese Geschichten irgendwie zusammenzubringen.
Ja, man muss sich ja jetzt nur das Leipzig-Spiel angucken, was Florian Neuhaus da gemacht hat, wenn er nach hinten abgefallen ist in die Kette und hat das Spiel aufgebaut. Teilweise, also da waren Angriffe dabei, ich habe mir das Spiel extra Real Life heute Morgen nochmal angeguckt, wo Neuhaus den Ball in der Abwehrkette übernimmt und dann vorne der Letzte ist, der am Ball ist. Also das ist so Spieler, ich würde mich sehr freuen, wenn wir so jemanden in Frankfurt hätten, aber das ist natürlich nicht bezahlbar für uns, aber klar, wenn du so Spieler hast, kannst du nochmal anders spielen. Trotzdem hatte ich jetzt auch gegen Leipzig bei Hütter so ein bisschen das Gefühl, es fiel wieder sehr in alte Muster. Also da war sehr, sehr viel ähnlich wie in Frankfurt. Man hat die äußeren Innenverteidiger sehr breit geschoben, die Wingbacks sehr hoch, obwohl man da jetzt mit Netz und Leiner nicht unbedingt die Offensivkräfte hat eigentlich. Kann jeder sehen, wie er will. Also ich habe Leiner, glaube ich, der kann da schon so ein bisschen weiter vorne spielen. Bei Netz bin ich noch so ein bisschen zögerlich, glaube ich.
Der wächst noch
aber rein. Dann die äußeren Inf... genau, der muss das
machen. Der ist ja noch klein.
Ist halt vor allem kein Philipp Kostic. Also ich glaube, das ist so ein bisschen die Rolle, die Hütter ihm eigentlich gerne geben will. Und das kann er aktuell halt nicht so. Aber dann hat man die äußeren Innenverteidiger sehr breit gezogen. Dann mussten die Sechser sehr tief ziehen, um halt diese Lücken aufzufüllen. Und dann hat man wieder ein sehr verwaistes Mittelfeld gehabt. Und das ist so ein bisschen was. Also das ist schade, weil Gladbach jetzt sehr, sehr gut damit umgegangen ist, dadurch, dass Leipzig ihnen so viel Raum gegeben hat. Aber also sowohl Gladbach hatte diese Saison schon Probleme damit, als auch Frankfurt hatte da sehr extreme Probleme mit, weil man halt vielleicht dann auch diese spielerische Qualität nicht hatte. Aber wenn man das Zentrum so verweist, ist es natürlich auch schwer, dann irgendwie strukturiert nach vorne zu kommen. Da wird dann doch immer wieder der lange Ball ausgepackt. Und das ist dann vielleicht nicht unbedingt so Gladbachs Fußball, den man aus der Vergangenheit gewohnt ist und den auch die Mannschaft für sich als Anspruch hat, gerne zu spielen.
Wie siehst du als externer Beobachter so eine Diskussion, die jetzt in Gladbach auch immer wieder aufkeimt? Soll man wirklich total bei sich bleiben? Jonas Hofmann hat es im Interview bei uns gesagt, dass man schon auch den Fußball nicht vergessen sollte, der den Verein lange jetzt geprägt hat. Oder ist auch legitim, dann wirklich sehr in die Richtung eines Trainers zu gehen und jetzt bei den Neuankäufen im Sommer, da werden ja auf jeden Fall ein paar kommen, doch sehr Hütterspieler zu kaufen, sofern es diese denn gibt. Hast du da irgendeine Präferenz, dass du sagst, oh, das ist so ein Kardinalsfehler, den man machen kann, das eine oder andere zu tun?
Na, nicht unbedingt. Also ich habe im Rasenfunk, wo ich letzte Woche zu Gast war, die Frage quasi aufgeworfen, will man Borussia Mönchengladbach oder der zweite FC Hütter sein? Das ist natürlich ein bisschen extrem in dem Fall, aber natürlich kann man das machen. Man kann seine Spielrichtung an einem Trainer auslegen, dann muss man sich halt langzeitig dazu committen. Es ist aber natürlich schwierig, wenn man dann, gerade wenn der Trainer irgendwie einen schwierigen Stand hat, wie es ja jetzt aktuell bei Adi Hütter ist, jetzt zu sagen, wir wollen uns voll auf diesen Trainer fokussieren. Weil, wenn man ganz ehrlich ist, wenn Gladbach noch so eine Saison spielt wie diese Saison, wird Hütter wahrscheinlich nicht mehr Trainer sein. Jetzt kann man sagen, das wird eventuell besser werden, wenn er seine Spieler bekommt und das auf ihn eingestellt wird, aber es ist halt schwierig. Im Normalfall hängt an so einer Spiel-DNA ja auch eine Vereins-DNA hinten dran. Die Jugendausbildung soll in die Richtung funktionieren. Die U23 spielt vielleicht ähnlich. Man hat seit Jahren so eingekauft. Man hat Talente eingekauft, die man entwickeln möchte, die auch in diese Schiene fallen. Und dementsprechend ist es natürlich schwer zu sagen, okay, wir bauen jetzt für einen Trainer um, weil Trainer halt auch gezeigt haben, sie sind sehr schnell weg. Also gerade Adi Hütter, da war immer das Thema vom Dreijahresplan. Der möchte 3 Jahre wo sein und dann möchte er den nächsten Schritt machen. Frankfurt hatte er zwar eigentlich verlängert, dann wurden es jetzt aber doch wieder nur 3 Jahre und von daher, ja, ich bin gerade in dieser modernen Trainerwelt, finde ich es schwer zu sagen, wir möchten uns an einem Trainer ausrichten, da finde ich schon wichtiger, dass ich eine Vereins-DNA habe und den Trainer danach aussuche, aber es kann funktionieren, wenn ich mir jetzt aus meinem Umfeld quasi Christian Streich bei Freiburg angucke, das ist ja schon der Streichsche Fußball, also das hat man vorher auch schon ähnlich gespielt, der passte in diese DNA auch rein, Christian Streich. Aber der hat das schon stark verändert in den letzten Jahren und der ganze Verein zieht da mit und das passt. Aber man hat mit Christian Streich halt auch einen Trainer, bei dem man weiß, solange es für den funktioniert und der Bock hat, ist der auch noch 5 Jahre oder mehr da. Und dann kann man sich natürlich auch in die Richtung so ein bisschen ausrichten.
Die Sache in Gladbach ist ja, dass mit Marco Rose eigentlich dieser typische Gladbach-Fußball schon so ein bisschen, ja, Max Eberl hat es immer draufpacken genannt, wobei bei Rose ist dann ganz einfach das, was schon da war, relativ verloren gegangen, das muss man sagen, da haben die Gladbacher phasenweise vergessen, wie dann Fußball gespielt wird und die Mannschaft ist sehr unfertig geworden und da ist dann eben die Frage, inwieweit Adi Hütter dann auch der Richtige, der Passende oder der Mann ist, der das dann wieder zusammenbringt, also ja, also ich gebe dir recht, Gladbach hat eine ganz klar definierte DNA entwickelt über 10 Jahre unter Lucien Favre, die natürlich auch in einer anderen Zeit entstanden ist, als gerade die Hochphase des Tiki-Taka war, als diese ballbesitzlastigen Spiele. Wir erinnern uns da an Leute, die dann anriefen und sagen, da kannst du einen Pullover stricken, wenn du dir das anguckst. Und dann eben bei Dieter Hecking dieses 62-Pässe-Tor, was ja sagenumwoben ist, gegen Domenico Tedesco damals als Schalke-Trainer. Das war Gladbach und dann kam eben Marco Rose ganz explizit von Max Eberl, um eben dieses Pressing, dieses Modernisieren des Fußballs vorzunehmen. Das hat, wie gesagt, nicht so gut geklappt und man steckt immer noch in dieser Entwicklung drin und da bin ich wirklich gespannt, wie Hütter das jetzt angeht. Also sich komplett abzuwenden, das kann, glaube ich, nicht der Weg sein, aber vielleicht gibt es dann diese Mischung daraus, Yannick. Das wäre in meinen Augen der Weg, der funktioniert und ich glaube, dass man sich da so ein bisschen tatsächlich auch an RB Leipzig und dem neuen Stil orientieren kann.
Ja, die Mischung macht es ja so oft. Bei der Eintracht wird sich ja, das steht fest, auch personell schon einiges verändern. Das hat mich sehr beeindruckt, was da für Namen jetzt schon auch verpflichtet wurden mit Kolumuani, mit Ongene, mit Alidou. Ich weiß nicht, ob Smolcic aus Kroatien jetzt auch schon fix ist als Innenverteidiger. Dann hat man ja Ansgar Knauf für 2 Jahre, meine ich, ausgeliehen oder bis 23. Was ist das für eine Entwicklung, die Eintracht da gerade macht? Also das sind alles Spieler, wo ich prinzipiell sage, ja, in einer Zeit, wo man Planungssicherheit hatte und die nötigen Mittel, wäre auch Gladbach daran gegangen.
Ja, ist ganz spannend, weil man halt durch den Erfolg, den man hatte, jetzt Namen verpflichten kann, die eigentlich über dem Verein stehen, also von der eigentlichen Qualität. Vor 3-4 Jahren kann man nicht daran denken, solche Spieler zu bekommen. Aber man hat jetzt halt den Erfolg, man hat das Ansehen, auch so Spiele wie gegen Barcelona, klar, wenn die Fans sowas abreißen, das finden Spieler auch geil. Dann kommen die vielleicht auch, man kann sie halt nicht kaufen, das ist das große Thema, bei den meisten Spielern wird es schwer, die Geldsumme zu bezahlen, jetzt ist man den Weg gegangen, dass man viel Ablöse freigeholt hat, Alidou, du hast Kolumani gerade angesprochen, der würde locker einen 2-stelligen Millionenbetrag kosten, wenn man ihn kaufen müsste, hat man ja letzten Sommer versucht, da ist es ja gescheitert, auch Onguene kommt ablösefrei, ich glaube Smolcic müsste man kaufen für einen kleinen Betrag, deswegen ist es wahrscheinlich auch noch nicht offiziell, weil da der abgebende Verein auch was zu sagen hat. Entsprechend ist es schwer, das so als Richtung auszugeben. Natürlich sind jetzt auch durch Corona, viele haben die dicken Angebote nicht bekommen. Ihr kennt es selbst, Matze Ginter, Dennis Zakaria, die Verträge laufen halt aus. Und dann kann man jetzt so ein bisschen zuschlagen. Die Frage ist halt, wie nachhaltig man diesen Weg gehen kann. Wie nachhaltig kann ich immer nur ablösefreie Leute holen? Und die Frage ist auch, schaffe ich es, meine Spieler wieder zu verkaufen? Weil die Eintracht braucht diese Transfererlöse halt auch. Und wenn du sagst, okay, ich bekomme sie ablösefrei, ich lasse sie ablösefrei ziehen, das ist schön und gut, aber die Eintracht muss einen Transfer plus machen. Das heißt, wir müssen am Ende halt verkauft haben, egal wie viel wir am Anfang dafür ausgegeben haben. Und das ist natürlich schwierig, wenn man Philipp Kostic ablösefrei verliert 2023, Kamara, Tuta, Ndika, alle ablösefrei 2023. Da hängt so ein bisschen das in der Luft, was jetzt bei euch letzten Sommer halt auch war.
Ja, und das auch wieder kommen wird. Da sind ja auch genug Gladbacher Spieler, die 2023 ablösefrei sind. Also ich glaube, das ist einfach das Schicksal, dass diese Clubs in der Größenordnung im Moment haben, sowohl die Eintracht als auch Borussia, weil man einfach da mit den ganz Großen nicht mithalten kann und weil man trotzdem Spieler haben will, die eben die Qualität fortsetzen, die man hat. Frankfurt hat da ja auch seinen Weg gefunden und hat ja mit ablösefreien und mit geliehenen Spielern dann auch eine Mannschaft mit einer guten Signatur aufgebaut. Und da geht's, glaube ich, viel auch um den Trainer, der das dann irgendwie fortführt. Wie gesagt, Hütter hat Kovac fortgeführt. Glasner ist jetzt auch ein Typ, der irgendwo diese ganze Linie dann auch fortführt, wenn auch auf seine Art. Das ist ja auch wichtig, das ist ja auch eine Weiterentwicklung. Das muss man ja auch haben. Und ich glaube, dass natürlich Spieler wie Kostic schon immer noch die Eintracht auch definieren, weil sie einfach auch für das stehen, wie Frankfurt spielt. Und das ist ja auch genau das, was wir eben schon gesagt haben. Das hat Gladbach ja so nicht. Gladbach hat ja ganz andere Typen. Es geht da gar nicht mal um Fußball, sondern auch um das, ja, um dieses Auftreten auf dem Platz. Also Kostic ist ja ein sehr spezieller Typ, viele andere auch. Und solche hat man in Gladbach im Kader ja nicht. Und ich glaube, wenn man dann in dieser Linie drin bleibt, dann kann man das Spiel auch ein bisschen variieren, je nachdem, was man auch auf dem Transfermarkt bekommt. Das wird für Gladbach jetzt ja auch Veränderungen geben, wenn man zum Beispiel einen klaren Sechser hat, dann kann man das Spiel noch mal ein bisschen anpassen. Da glaube ich, dass diese Vereine immer so eine gewisse Flexibilität haben müssen, aber Trainer, die eben gerade mit diesem, wir verlieren unsere wichtigsten Spieler, umgehen können.
Ja, wenn ihr einen klaren Sechser wollt, Ilsanker wird ablösefrei im Sommer.
Jetzt das war, wenn ihr wieder Leute das
klar, du müsst doch Geld verdienen, verkauf ihn doch an jemand anderen. Ja, der ist zu klar, sagen wir es mal so.
Es aber ist halt so ein bisschen, ja. man muss ein bisschen schauen bei den Trainern, dass viele aufeinander aufbauen. Und so war das ja auch bei euch jetzt unter Rose. Das hat, als der gekommen ist, 1920, hat das ja super funktioniert. Der hat diese Basis gehabt, die es vorher gab, hat da so sein Element, das Pressing, dazugeworfen quasi und dann entstand etwas richtig Starkes. Und damit ist man, glaube ich, Dritter, Vierter geworden in der Liga. Und dann ist so ein bisschen diese Identität, die man vorher hatte, die Basis weggebrochen und Rose hat es nicht geschafft, das aufrechtzuerhalten. Und dann ging es so ein bisschen bergab. Und da hätte ich mir halt aus Gladbacher Sicht eher einen Trainer gewünscht, der diese Basis wieder aufbaut und dann das Pressing-Element von Rose zwar mit reinnimmt, aber eben nicht darauf den Hauptfokus hat. Hütter wiederum hat jetzt halt diesen Hauptfokus auch Pressing mit dabei und schafft es aber nicht, diese Basis wieder aufzubauen, die da unter Rose so ein bisschen abgebrochen ist, so ein bisschen weggefallen ist. Das ist so ein bisschen das Problem. Ähnlich ist es in Frankfurt auch. Man hat Hütter gehabt, der auf Kovacs Pressing aufgebaut hat und dann da sein Spiel dazu gebaut hat. Und das hat dann am Anfang sehr, sehr stark funktioniert. Dann ist es so ein bisschen weggebrochen und dann hat man mit dieser Doppel-10 in Anführungszeichen mit Younes Kamada was Tolles wieder dazu gebracht. Und jetzt muss man halt es schaffen, darauf wieder was aufzubauen. Das hat Glasner nicht probiert. Glasner hat einen großen Umbruch probiert, wie es auch im Verein generell passiert ist. Und entsprechend hat es dann auch lange gedauert. Eben, ich hatte es vorher schon angesprochen, diese lange Phase, bis man den ersten Sieg hatte. Wenn er da aufgebaut hätte auf was besteht, wäre es vielleicht auch schneller gegangen. Gladbach hat es versucht, aber da funktioniert es halt momentan auch nicht so richtig.
Ja, beide Vereine sind auf jeden Fall in ihrer Entwicklung sehr spannend, weil sie eben nicht Bayern und Dortmund sind, nicht Mäzen, Konzern oder wie auch immer geführt. Also ich glaube, deswegen irgendwie ähnelt man sich ja auch. Zwei Traditionsclubs mit sehr großen Fanszenen auch, mit reisefreudigen Fanszenen. Jetzt in Gladbach die Stimmung gerade nicht so doll. Deswegen immer ein spannendes Duell, wenn beide in der Bundesliga aufeinandertreffen, so wie jetzt am Sonntag. Wobei ich mich da aber frage, was wir da überhaupt sehen werden. Denn eigentlich ja fast egal, wie es ausgeht am Donnerstag, also ne, Aufnahmetag, sage ich nochmal Dienstag gerade hier in der Europa League, entweder man hat da den riesigen Erfolg geschafft und ist ins Finale eingezogen der Europa League oder man hat halt einen Hinspielsieg dann verspielt im Rückspiel. Also glaubst du, da wird überhaupt die Energie, sowohl physisch als auch mental da sind, sich da richtig aufzuraffen am Sonntag?
Ich glaube, es ist insgesamt ein bisschen schwierig. Du hast gerade schon gesagt, entweder man ist irgendwie ausgelaugt, weil man gewonnen hat und dann halt auch gefeiert hat und irgendwie die Kraft alle rausgebombt hat, oder man hat verloren, es ist down. Das ist so ein bisschen schwer. Ich glaube, dass in dem Fall Frankfurt sehr, sehr glücklich sein kann, dass es auch für Gladbach um nichts mehr wirklich geht und dass es halt auch für Frankfurt um nichts mehr geht und man halt wirklich sagen kann, ja, machen wir halt so. Ja, ich erwarte jetzt kein Meisterwerk, also auch das Spiel gegen Leverkusen, die ja echt nicht gut gespielt haben jetzt am Montag. Auch das war wirklich halt ein Trauerspiel an Fußball und dann hat man es trotzdem 0-2 verloren. Also ja, also ich gehe davon
Eintracht
aus, dass
ist 16. Der Heimtabelle, was da passiert.
Ja, das ist so ein bisschen kurios diese Saison. Die Eintracht ist auch, also gerade in der Rückrunde, auch unfassbar schwach, da sind sie auch relativ weit hinten.
Ja, immerhin 14.
So, ist so ein bisschen schwierig alles. Also, ja, ich erwarte kein gutes Spiel am Sonntag. Von daher, ja, werden wir sehen.
Zumindest können wir ja viele Tore erwarten, weil ja beide hinten jetzt unglaublich sicher stehen oft. Also ich bin mal gespannt. Ja, Hinspiel war ja zumindest auch torreich, aus Frankfurter Sicht auch erfolgreich. Für Gladbach, glaube ich, einer dieser Punkte, wo man sich dort extrem geärgert hat und dieses Spiel da zu verlieren. Und ja, sollen wir schon mal in Richtung Tipp gehen, Yannick, weil dann könnten wir unseren Gast mal hier so ein bisschen gucken, was er...
Ich würde ganz gerne nochmal auf ein Thema eingehen, und zwar defensive Stabilität. Ich hatte bei Gladbach das Gefühl, dieses 5-3-2, was man jetzt gegen Freiburg gespielt hat und jetzt auch gegen Leipzig, man ist immer im ersten Moment ist Hofmann so ein bisschen dieses 5-3-2 gefallen und dann hat er sich wieder rausbewegt, um zu pressen. Ich glaube, dass das ganz gut funktioniert. Und ich fand die Gladbacher Defensive zuletzt sogar, es sind immer noch Tore gefallen, aber ich hatte das Gefühl, sie hat sich so ein bisschen stabilisiert, falls das für eure Hörer und euch so ein bisschen motivierend ist.
Ja, also das Gefühl hat durch euren Grund auch. Also ich glaube, das sind Dinge, die müssen sich einspielen. Diese Dreierkette ist hier in Gladbach ja seit André Schubert immer so ein bisschen so ein Angstwort geworden, weil da wurde zwar richtig gut nach vorne gespielt, aber wenn du mit Yannick Westergaard an der Mittellinie verteidigst, der Bursche ist 2 Meter lang und 100 und richtig schwer, ist halt nicht der Spieler, der dann die langen Läufe nach hinten macht. Und da gab es dann halt viele Gegentore. Jetzt auch wieder in der Dreierkette in dieser Saison natürlich, also so ein Problemding, aber ich glaube, so langsam findet man sich da auch und es hat ja auch seine Vorteile, wie gesagt, ein Luca Netz, du hast eben angesprochen, wir haben die Geschichte tatsächlich so ein bisschen auch zuletzt mal gemacht, dass er in Richtung Kostic dann schon geht, er ist vom Typ ja auch so ein, zwar eher ein linker Verteidiger natürlich, aber einer, der auch so eine gewisse Aggressivität mitbringt und das macht ja das Spiel von Kostic auch aus, also dass Adi Hütter ihn in die Richtung so ein bisschen entwickeln will, finde ich, ist eigentlich ein ganz guter Ansatz. Ja, es wächst
er
was zusammen.
Der Weg ist noch ein weiter, glaube ich. Ja. Er wird ja aber auch erst in wenigen Tagen 19 Jahre alt. Deswegen.
Da gönnen wir ihm noch ein bisschen Zeit. Also gut, andere haben mit 19 schon was ganz anderes geschafft. Aber ja, es wächst was heran. Aber jetzt
Abitur oder was?
Ja, dann weiß ich nicht. Auf jeden Fall versuchte sich jemand da geschickt, um den Tipp herumzudrücken mit seiner Diskussion über die Defensive.
Ja, ist ein bisschen schwierig. Ich bin mit mir selbst ein bisschen uneins, was ich gerne tippen wollen würde. Natürlich auf die Eintracht, aber ist natürlich auch schwer, wenn man so ein bisschen im Nichts hängt. Ich würde einfach mal sagen, 2-2 mit schönen Toren wäre, glaube ich, für alle ganz nett.
Carsten, du kannst nicht immer 2-2
tippen. Ja, ich weiß.
Was anderes tippen.
Also ich tippe immer richtig. Ich habe zum Beispiel jetzt auch wieder 2-2 gegen Leipzig getippt und die 4 Tore sind ja auch gefallen. Also von daher sage ich 2-1 für Gladbach.
Ich habe tatsächlich, wir waren wirklich, es gab viel zu kritisieren an dieser Saison. Jetzt hat Gladbach mal also ein Spiel gewonnen und man hat direkt das Gefühl, ja, vielleicht nimmt jetzt doch ein gutes Ende nicht, aber ein etwas versöhnlicheres. Ich habe aber unter den Umständen, dass Frankfurt ja dieses angesprochene Europa League Halbfinale spielt, wirklich den Eindruck, dass Gladbach da echt gute Chancen hat, dass Adi Hütter dann sicherlich auch nicht unbeteiligt ist am Sonntag, sondern ihm das auch was bedeuten würde, dann dieses Spiel in Frankfurt zu gewinnen. Und ja, das Ganze dann umgemünzt wird in einen 3-1-Sieg für Gladbach.
Kantersieg.
Ja, das ist schon fast Kanter, ja, kurz vor Kanter.
Wir erinnern uns, wie war das Spiel unter Schubert? War das nicht 5-1 sogar damals?
In Frankfurt.
In Frankfurt, ja. André Hahn hat da einen großen Tag gehabt. Erinnerst du dich, Nick?
Tatsächlich nicht so, aber das ist auch eine Zeit, in der
2015.
In der ich noch nicht ganz so analytisch viel Fußball geguckt habe. Da war ich noch mehr nur Fan und da habe ich dann so Einzelspiele nicht unbedingt so die
krassen. Keine Ergebniserinnerung.
An 5 Gegentore. Ich glaube, die Tore fielen spät. Vielleicht warst du dann am Bierstand nach dem dritten oder
so. Ja, das kann natürlich auch sein. Ja, so ein 1-5 hat man dann schnell mal verdrängt. Also schneller, als wenn ich das jetzt analytisch mir angeschaut hätte und mir 5 Tore gemerkt hätte.
Darf man ja auch.
Ja, deswegen muss man aber trotz allem sagen, erstmal danke, dass du hier zu Gast warst, obwohl diese Woche wirklich Wichtigeres ansteht für die Eintracht aus Frankfurt als dieses Bundesligaspiel am Sonntag. Es geht ja noch um Fernsehgeld, das betonen wir ja auch immer. Das sind beide wirklich direkte Konkurrenten in der Fernsehgeldtabelle. Geld, das Gladbach sehr nötig hat, weil man eben auch diese Europacup-Einnahmen nicht hat. Aber wenn die Eintracht das am Donnerstag schafft, dann ist das, glaube ich, so ein dickes Ding, dass da alle mindestens noch freudetrunken sein werden am Sonntag.
Ja, bestimmt. Sehr, sehr gerne war ich hier. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, auch wenn es natürlich ein bisschen stressig ist momentan, viel zu tun. Freiburg ja auch im Pokalfinale, da ist immer noch so ein bisschen Thema momentan. Aber ja, es hat mir sehr viel Spaß gemacht und vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Sehr gerne und gerne wieder dann im nächsten Jahr. Das steht ja nun fest, dass man sich da auch wiedersehen wird. Es war in Gladbach nicht so klar immer zwischenzeitlich. Dann, viel Erfolg am Donnerstag und dann würde ich sagen, schöne Woche und bis bald.
Tschö.
Aufstellungstipp.
Ja, gezwungenermaßen wird es Umbaumaßnahmen geben gegen Frankfurt, denn Manu Kone hat die 10. Gelbe gesehen.
Und so ist es.
Fangen wir doch mal im Zentrum des Ganzen an. Wer wird ihn ersetzen?
Ja, da gibt es natürlich einen Herrn Christoph Kramer und ich gehe davon aus, dass er derjenige, welcher sein wird, hat ja mit Florian Neuhaus auch schon oft zusammengespielt und da sollte man eigentlich davon ausgehen, dass Christoph Kramer dann mal wieder zum Einsatz kommt. Hat noch nicht so richtig in die Saison reingefunden, das ist ja eigentlich auch schon vorbei.
Also das wird wahrscheinlich auch nicht mehr passieren.
Wird auch nicht mehr passieren, aber ich sehe jetzt keinen Grund, warum er den Job jetzt nicht bekommen sollte.
Das sehe ich genauso. Zweite Umbaumaßnahme, auch kartenbedingt, hinten in der Abwehr. Nico Elvedi ist gesperrt, aber da habe ich das Gefühl, dass derjenige, der dann indirekt für ihn reinkam, nämlich Marvin Friedrich, den Job auch in Frankfurt machen wird.
Ja, also davon kann man ausgehen. Marvin Friedrich hat auch gut gemacht nach seiner Einwechslung, hat das, was Adi Hütter von ihm erwartet hat, halt hinten für Ruhe und Ordnung zu sorgen, eben umgesetzt. Und es wäre mir auch zu gönnen, dass er jetzt irgendwie zum Ende seines ersten Halbjahres in Gladbach da vielleicht nochmal eine Rolle spielt. Also soll ja auch der Abwehrchef der Zukunft sein, soll ja so ein bisschen in Richtung Martin Stranzl gehen. Und da halte ich es schon auch für extrem wichtig, dass er in solchen Spielen wie jetzt gegen Frankfurt und gegen Hoffenheim dann auch dabei ist.
Ja, die große Ginter-Frage, spielt er überhaupt nochmal, spielt er gegen Frankfurt? Benze Baini hat das ja sehr gut gemacht tatsächlich, gegen Leipzig bis auf das Gegentor, da sahen alle drei Innenverteidiger nicht so gut aus, deswegen gäbe es eigentlich keinen Grund, an Benze Baini links und Bayer rechts in der Dreierkette was zu ändern?
Im Grunde genommen nicht. Ist eine Entscheidung, die gar nicht so einfach ist. Benze Baini wird ja auch verdächtigt, möglicherweise nach der Saison nicht mehr da zu sein, dass er zum BVB will. Es gibt zwar jetzt offenbar kein konkretes Angebot, aber scheinbar die Willenserklärung von Rami Benze Baini, Gladbach verlassen zu wollen. Also wenn das jetzt ein Faktor bei Ginter sein sollte, würde der ebenso bei Benze Baini gelten. Aber jetzt haben sich gerade natürlich ein paar Dinge eingespielt und ob man jetzt dann gleich zwei Leute aus der Dreierkette austauscht. Andererseits könnte man natürlich auch sagen, Ginter ist dann der, der letzten Endes weiß, wie das Ganze funktionieren soll. Also knifflige Entscheidung. Ich sag mal Ginter für Benze Baini.
Okay, dann sage ich, Benze bleibt, zumindest in der Startelf. Dann haben wir noch insgesamt 6 Spieler, 2 auf den Flügeln und 4, Halboffensive. Da sage ich, es ändert sich nichts. Ich fasse es mal kurz zusammen. Netz links, Leiner rechts, Hofmann, Neuhaus, ja, so 8-10 Hybrid, Stindl ja auch so irgendwie dazwischen und dann vorne Stürmer Brill Embolo.
Ja, es gibt eigentlich keinen Grund, das zu ändern. Also, wie gesagt, Florian Neuhaus hat, auch wenn er beim Gegentor gegen Leipzig den Ball in der Offensivbewegung verloren hat, eigentlich ein richtig gutes Spiel gemacht. Ist jetzt so schon angekommen, kann man sagen, in dieser Position. Versteht auch jetzt da offensiv einige Dinge dann da einzustielen und ist dann jetzt sozusagen der Last Man Standing, wenn Kone nicht da ist. Also der bleibt auf jeden Fall. Und vorne Stindl, Hofmann, hat mir gut gefallen, wie die beiden gearbeitet haben. Ergänzen sich gut. Alassane Player wäre die Alternative. Aber da würde ich jetzt auf jeden Fall sagen, hat Lars Stindl sich den nächsten Startelf-Einsatz verdient. Jonas Hofmann ist, glaube ich, inzwischen mehr oder weniger der Gesetzteste der Gesetzten neben Jan Sommer. Und wenn er fit ist, wird er immer spielen. Muss auch so sein, denn er hat sich total gut positioniert als Führungsspieler. Also Stindl, Hofmann gefällt mir gut. Ja, und Brel Embolo schießt seine Tore. Warum sollte man ihn rausnehmen?
Ja, zumal Marcus Thuram vermutlich auch weiterhin ausfallen wird. Auch da die große Frage, sieht man ihn noch mal im Gladbach-Trikot? Ja, man könnte Skelly für Leiner bringen, aber Leiner hat jetzt gerade gegen Leipzig in der sehr offensiven Rolle gut gemacht, besser dosiert auch die seine Vorstöße als im Derby gegen Köln. Von daher wenig Wechselbedarf, deswegen fassen wir zusammen, wir beide, Kramer für Kone, du Ginter für Benzibaini und Ginter für Benzibaini, ich Benzibaini drin und wir beide Friedrich für Elvedi. So, haben wir es zusammengefasst. Ich hoffe, ihr konntet mitschreiben. Das wäre dann also die Startelf am Sonntag um 15.30 Uhr bei Eintracht Frankfurt an einem Wochenende, an dem wir beide frei haben und die Kollegen Hanna Gobrecht und Thomas Krulke das Ganze sich vornehmen.
Ja, und beide auch in Frankfurt wohl sein werden. Sie stehen unter Druck. Wobei Hanna und ich haben jetzt das Spiel gegen Leipzig gewonnen, in Anführungsstrichen. Von daher, je nach Konstellation funktioniert es ganz gut. Wir schauen dann, wie gesagt, gegen Hoffenheim und haben dann möglicherweise ein Endspiel. Aber dafür müssen natürlich jetzt Hanna und Thomas sorgen, dass das dazu kommt.
Und es gibt tatsächlich ja noch am nächsten Dienstag, Mittwoch ist es, ne? Mittwoch, den 11.05. ein Testspiel gegen die ukrainische Nationalmannschaft für den guten Zweck im Borussia-Park. 20.45 Uhr wird auch live übertragen bei ProSieben, aber es gibt natürlich auch Karten, um vor Ort zu sein, günstiger als sonst. Und für die Ukraine ist es dann das erste Länderspiel seit Beginn des russischen Angriffskrieges, also ja eine besondere Konstellation. Borussia Dortmund hat ja schon ein Testspiel gegen Dynamo Kiew absolviert, also ja, sind dementsprechend noch 3 Spiele für Borussia und ja, es kann auch jetzt wirklich jederzeit dann die News kommen, geleakt werden, was das Trikot angeht. Wenn es dann wirklich da ist, dann werden wir das Ganze hier auch nochmal modisch diskutieren, nehme ich an.
Ja, wir werden es jedenfalls modisch diskutieren und euch vor allem beschreiben, weil unser Podcast hat ja keine Bilder, klar gibt's die Shownotes, da wird dann natürlich ein Bild des Trikots auch zu sehen sein. Da werden wir auch unsere Experten sicherlich nochmal zu befragen zum Design, das es dann letzten Endes geben wird. Es wird ja wahrscheinlich nicht nur ein neues Trikot geben, sondern gleich mal wieder 3, auswärts und Ausweich. Wobei das Ausweich ja letzten Endes keiner braucht, weil das ja meistens das Europapokal-Trikot war.
Ja, das ist also auswärtige Ausweich.
Wir gehen aber doch davon aus, dass es trotzdem 3 Trikots geben wird. Und ich bin mal gespannt, wie da die Farbkonstellation sein wird. Heim sicherlich sehr weiß mit dieser Applikation, irgendwas Grünes. Puma wird sich da sicherlich was einfallen lassen. Und ich finde diese Reminiszenzen an ältere Zeiten doch eigentlich immer ganz, ganz gut, weil da hat man dann als Gladbach-Fan ja auch immer seinen Anker. Bin mal gespannt, was dann da kommt.
Ja, die letzte große erfolgreiche Saison gab es in dem Rauchbomben-Trikot 1920. Also das kann kein, das auch ein gutes Omen sein.
Das hatte keinen historischen Bezug, außer
das,
wobei man ja sagen muss, Pokalsieger-Trikot damals wie mit diesem Eichenlaub-Design war jetzt auch so, naja, Semi, oder? 95, also war ja, jetzt auch nicht gerade ein Highlight.
Es gibt Leute, bei denen war es das Erste, dass sie in einer Weise erstanden haben. Deswegen, ist dann also für viele die Bindung vielleicht eine besondere. Na gut, dann würde ich sagen, Deckel drauf auf diese Folge, die mal von einem Sieg gehandelt hat gegen RB Leipzig. Das kommt selten genug vor. Wir haben vorausgeblickt aufs Spiel gegen Frankfurt und dann sind wir gespannt, was es nächste Woche gibt. Also in dem Sinne, schöne Woche. Bis dahin.
Ciao.
Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de